Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Podcast-Reihe Let's Talk Sisters. Ich freue mich sehr, heute mit der Reihe beginnen zu können und wir haben uns für den Start einen relativen Basic-Einstieg ausgesucht. Und zwar sprechen wir heute, wie überraschend, über jüdischen Feminismus. Und für dieses Thema haben wir uns eine ganz tolle Gästin eingeladen und ich freue mich sehr, sie begrüßen zu dürfen und ich freue mich noch viel mehr auf das Gespräch. Und deswegen herzlich willkommen, Sharon Adler.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, bin total gespannt und ich finde die ganze Reihe auch, ich habe ja schon so ein bisschen auch gehört und auch gelesen und erfahren, den Titel erstmal der Reihe super klasse und Mazel Tov dazu. Also es ist auf jeden Fall eine super, super coole Idee auch und vielleicht merkst du oder alle anderen, die zuhören jetzt auch schon, dass ich ja meistens auch eher die bin, die befragt. Also deswegen juckt es mich schon in den Fingern, jetzt quasi dich zu befragen, aber jetzt bin ich ja heute diejenige, die befragt wird, deswegen muss ich mich da jetzt ein bisschen zurückhalten. Ja.
Du bist 1962 im geteilten Berlin geboren. Du bist in West-Berlin geboren, du bist Kulturjournalistin, du bist Fotografin, Moderatorin, Dozentin, du bist aber auch Chefredakteurin von dem Online-Magazin Aviva Berlin, das du 2000 gegründet hast. Und seit 2013 engagierst du dich auch noch ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzende für die Stiftung Zurückgeben, Stiftung zur Förderung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft. Und nicht zu vergessen, 2012 hast du den Berliner Frauenpreis gewonnen. Soweit mal zu deiner ganzen Vita. Du sagst, dass deine Familie typisch oder deine Familiengeschichte typisch ist für die zweite Generation. Vielleicht können wir da auch später nochmal kurz drüber sprechen. Außerdem ist deine oder siehst du deine Familiengeschichte geprägt von starken Frauen. Du hast deine Tochter, die 1995 geboren ist, aufs jüdische Gymnasium geschickt, auch auf die jüdische Grundschule. Und sie hat auch ihre Bat Mitzwa gefeiert in Berlin, gehe ich davon aus. Was bedeutet das für dich, Jüdin zu sein, beziehungsweise was bedeutet das für dich, Frau zu sein?
Okay, das ist eine Riesenfrage, eine große Frage, eine gute Frage, eine große Frage und eine Frage, die auch ein großes Thema aufmacht. Und im Prinzip könnten wir da jetzt mehr als zwei Tage oder mehr als eine Stunde auf jeden Fall drüber sprechen, nur allein über diese Frage. Aber kurz, ja, was bedeutet das für mich, Jüdin zu sein, der zweiten Generation. Zweite Generation bedeutet sehr vieles. Sie bedeutet zum einen dieses Aufwachsen auch in einer Familie, die mit sehr viel Brüchen und mit sehr viel Verlust umgehen muss und musste, womit die Kinder der zweiten Generation konfrontiert waren, ohne dass sie möglicherweise auch damit umgehen konnten. Das ist vielleicht auch eben diese Verantwortung, die genau diese Kinder oder die ich jetzt persönlich gehabt habe, eben auch für meine Mutter, also für meine Mutter, die 1935 in Berlin geboren ist und überlebt hat bei einer Familie in Holland. Das würde jetzt auch wieder einen ganzen großen Zweig eben auch aufmachen. Aber das, was vielleicht eben das für mich persönlich bedeutet hat, das war das Aufwachsen in einer Familie, die im Prinzip nur aus zwei, maximal drei Personen bestand. Und der Rest war eben einfach nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, das ist einfach ein großes, großes Thema. Und deswegen ist für mich auch das Thema Familie immer wichtiger gewesen oder geworden. Und da spielen viele verschiedene Faktoren in dieses Feld auf jeden Fall herein. Ich bin aber weder Psychologin noch habe mich jetzt beruflich auch mit dem Thema befasst, sondern das ist eben einfach nur das, was ich vielleicht so beantworten kann und was mir unter diesem Aspekt jetzt aber auch auffällt oder einfällt in meiner Erinnerung. Das ist auch, dass ich als einziges jüdisches Mädchen auf der Schule, die ich besucht habe, oder dass ich das einzige jüdische Mädchen war auf der Schule, die ich besucht habe. Und das ist schon auch etwas, was tatsächlich etwas mit einem macht. Ich bin ja nicht nur in West-Berlin aufgewachsen, sondern in Nordrhein-Westfalen und in Holland und aber auch in Israel bei meiner Großmutter, die emigriert ist, die es geschafft hat zu emigrieren, sagen wir es mal so. Und ja, das war auch eine Familie, also wie die auch, mit der ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin, eine ganz säkulare Familie. Also das heißt, also was bedeutet das für mich, eine jüdische Frau zu sein oder Jüdischkeit überhaupt für mich? Das ist, glaube ich, etwas, was ich, wonach ich auch erstmal in meinem Leben suchen musste. Also ich bin nicht religiös, ich bin nicht fromm. Ich bin auch säkular, aber es gibt doch bestimmte auch Traditionen, und du hast es gerade angesprochen, das Thema Bat Mitzwa. Ja, das war mir sehr wichtig, dass meine Tochter das auch erleben darf, weil das ist ja neben viel Lernen auch dann auch eine schöne Zeremonie am Ende, die da steht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was für das Leben, das jüdische Leben auch wichtig sein kann, auch wenn das vielleicht nicht so täglich gelebt wird. Also ich habe sogar auch schon mal öfter mal darüber nachgedacht, selber eine zu haben, aber einfach aus Zeitgründen das noch nicht realisieren können. Und vielleicht beantwortet das jetzt zum Einstieg erstmal so ein bisschen auch deine Frage.
Ja, voll schön. Das ist ein schöner Einstieg auf jeden Fall. Dann jetzt mal eine ganz leichte Frage. Siehst du dich als Feministin?
Ganz klares Ja.
Abgehakt.
Abgehakt. Das hätten wir, genau.
Beziehungsweise, was spielt das vielleicht auch für eine Rolle in deinem Leben für dich, dass du dich so siehst?
Ich habe ja gerade das Thema Bat Mitzwa gesagt, und das ist ja eben etwas, was noch lange auch nicht auch überall oder seit ein paar Jahrhunderten im Judentum so selbstverständlich ist. Also es gibt ja Frauen auch in der Geschichte, in der jüdischen Geschichte, die eben dafür kämpfen mussten, die den Weg dafür geebnet haben, dass heute jüdische junge Mädchen ihre Bat Mitzwa haben können. Und das ist was, was ich unbedingt unter dem Thema jüdischer Feminismus auch verorten möchte, weil wir auch auf diese Frauen einfach, ja, ich sag mal, mit Bewunderung auch schauen können. Und mir ist eben einfach sehr wichtig, ist auch in meiner Arbeit immer wieder als Feministin, als jüdische Feministin, als feministische Jüdin, auch an diese Frauen zu erinnern, weil, und das ist nicht nur in jüdischen Kontexten so, viele von denen eben einfach vergessen wurden. Also es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass wir da auch immer wieder auch Namen nennen und das Wirken von vielen jüdischen Frauen, da könnte ich jetzt 20 aufzählen aus dem Stegreif, dass das halt eben einfach nicht vergessen wird. Und deswegen habe ich viele meiner Projekte auch immer wieder genau auch diesen Themen Sichtbarkeit jüdischer Frauenbiografien gewidmet.
Genau, und da sprichst du jetzt das an, was auch wir ja in der kommenden Ausstellung versuchen vom Jüdischen Museum. Wir haben eine Ausstellung eröffnet, die, sobald die Türen wieder aufgemacht werden dürfen, auch für alle einsehbar sein wird, in der es um jüdische Frauengeschichte geht. Und du machst es in deinem momentanen Projekt ja genauso. Das ist ein Projekt mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Projekt Jüdinnen in Deutschland nach 1945. Erinnerungen, Brüche, Perspektiven. Das ist ja auch wieder vermutlich einfach dein Thema, die zweite Generation. Und du machst genau das, was wir eben auch versuchen und beziehungsweise was wir mit der Ausstellung jetzt versuchen, Frauengeschichte sichtbar zu machen oder jetzt mit dem Podcast hörbar zu machen. Und da ist, kannst du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben oder was Charakteristisches nennen, was für diese Geschichte, für diese jüdische Frauengeschichte nach 45 Merkmale davon sind. Einfach mal einen Einstieg dafür geben.
Okay, also die Reihe habe ich tatsächlich mitkonzipiert, und zwar mit einer wunderbaren Kollegin, die bei der Bundeszentrale Politische Bildung beziehungsweise im Deutschlandarchiv der Bundeszentrale Politische Bildung arbeitet. Wir beide haben dieses Projekt gemeinsam entwickelt, quasi auch wirklich fast schon vor einem Jahr, aber sowas dauert dann eben auch, wie sicherlich bei euch auch, die Ausstellung, bis es dann eben das Licht der Welt erblickt. Dahinter steckt immer sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Recherchearbeit. Und ich weiß, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten und das Konzept aufzustellen für die Reihe Jüdinnen in Deutschland nach 1945, es war uns ganz wichtig, eben genau auch diese Sichtbarmachung, den Blick darauf zu richten, was es eigentlich bedeutet hat für jüdische Frauen nach 1945. Weil es gab natürlich genau auch diesen Bruch durch die Shoah, den Verlust in den Familien. Und es hat uns dann einfach interessiert zu sehen, wie Jüdinnen auch anknüpfen konnten und wie das in der deutschen Mehrheitsgesellschaft auch aufgenommen wurde und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten, welche Lebenswege es ja auch so denken wir, sehr wichtig ist, auch in einen heutigen Kontext nochmal zu stellen. Also das, was ich gerade gesagt habe, wie wurden wir auch beeinflusst von unseren ja, Vorreiterinnen quasi? Und die große Herausforderung ist einfach, es gibt teilweise noch nicht sehr viel Forschung auf diesem Gebiet. Und es gibt aber auf der anderen Seite sehr viele auch lebende Frauen, mit denen wir sprechen möchten. Das heißt, ich führe Interviews mit Jüdinnen aus Ost, aus West, aus allen Generationen und Hintergründen. Und ich freue mich unglaublich über das Entstehen der Reihe tatsächlich in den kommenden 2 Jahren. Und nochmal zur großen Herausforderung, das ist tatsächlich auf der einen Seite Material, was noch nicht vorhanden ist oder wo halt sehr viel Recherchearbeit auch dahinter steckt, aber sowas liebe ich ja auch. Und auf der anderen Seite wird es halt neben den Interviews, die ich führe, eben auch Beiträge geben von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen, die sich oder von Wissenschaftlerinnen, die sich mit ihren unterschiedlichen Themen, mit ihren Expertisen mit in dieses Thema einbringen. Also zum einen wäre da jetzt zum Beispiel zu nennen, aktuell arbeitet Dr. Alina Gromova an dem Thema Einwanderung russischsprachiger Jüdinnen. Es gab ja also 2 Einwanderungswellen nach Deutschland. Und wie konnten diese russischsprachigen Jüdinnen, die aus der Sowjetunion eben eingewandert sind, die zweite Welle waren ja dann die sogenannten Kontingentflüchtlinge, wie konnten sie oder konnten sie überhaupt an ihre beruflichen Qualifikationen, die sie in der UdSSR, in der Sowjetunion erworben hatten, überhaupt in Deutschland anknüpfen? Welche großen Ungerechtigkeiten erfahren sie auch heute? Ich glaube, das sind so Themen, die eben auch wirklich in der deutschen Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht bekannt sind. Ich will jetzt nicht sofort auf das Thema Antisemitismus zu sprechen kommen, aber wenn wir das eine Klischeebild doch rausgreifen wollen, jetzt vielleicht in dem Kontext, dann ist doch dieses große Thema Juden und Geld immer wieder auch etwas, was in dem Kontext gegen Juden ja in dem Antisemitismus Kontext verwendet wird, also alle Juden haben Geld, und dass das aber eben wirklich tatsächlich genau eben auch nicht so ist jetzt in dem Kontext Jüdinnen, die aus der Sowjetunion gekommen sind, die also bis heute eben nicht gleichgestellt sind in ihren Rentenansprüchen den Deutschen, den SpätaussiedlerInnen. Das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst, und das ist auch uns ganz wichtig, sowas tatsächlich auch sichtbar zu machen. Ja, das ist jetzt aber auch wirklich ein Thema, aber ich habe es gerade schon gesagt, ich möchte einfach unglaublich gerne eben unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen Generationen auch befragen zu ihren Erfahrungen, also eben diese erste Generation der nach 1945 Geborenen, aber eben jetzt auch gerne die zweite und die junge Generation von jüdischen Feministinnen, die eben auch zu ganz spannenden Themen arbeiten. Eine Frau, die ich auch im Kontext der Bundeszentrale politische Bildung auf jeden Fall auch noch interviewen möchte, ist Annetta Kahane, wo wir jetzt gerade dabei sind bei der Amadeo Antonio Stiftung, die auch vor allen Dingen, wenn wir jetzt über das Thema russische Zuwanderung sprechen, eben auch maßgeblich daran beteiligt war, dass überhaupt jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen konnten. Und das ist einfach eine Leistung, finde ich, die auch unbedingt sichtbar gemacht werden muss, weil Annetta Kahane auch ist eine Freundin von mir, und ich sehe auch, dass sie wirklich sehr viel auch zu leiden hat unter antisemitischem Hate Speech, und es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und sie ist ja die Gründerin der Amadeo Antonio Stiftung. Das ist jetzt eben keine jüdische Stiftung, sondern diese Stiftung wurde ja gegründet nach dem Mord an Amadeo Antonio. Und sie setzt sich gegen Rechtsextremismus natürlich ein und gegen Antisemitismus. Und das sind Themen, die ich unheimlich gerne abbilden möchte, weil das eben leider, so muss man ja auch sagen, einfach ganz wichtig ist, darüber zu sprechen in diesem Land.
Ja, voll. Also ich würde auch sagen, wir kommen da später auf jeden Fall nochmal genauer drauf zurück und vor allem auch auf das letzte Jahr vielleicht. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem momentanen Projekt, beziehungsweise bei dem Projekt, in dem du viele verschiedene Frauen interviewst und so ein bisschen versuchst, diese Zeit abzudecken, zusammen eben mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben jetzt gerade eigentlich sozusagen ab dem Mauerfall uns damit auseinandergesetzt. Also gerade mit der sowjetischen oder mit der Zuwanderung der Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion. Aber jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland auch noch vorher eine sehr lange Zeit hatten, in der Deutschland ja auch geteilt war. Und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Faible, aber ich finde das immer sehr spannend, auch kurz zu betrachten. Wir haben einfach auch, und hier spricht jetzt Bayern zwar sitzend in Wien, aber wir haben einen sehr westlichen Blick auf die ganze Geschichte. Und es geht doch irgendwie immer verloren, die unterschiedliche Lebensrealität zwischen diesen beiden Welten, BRD und DDR, tatsächlich geherrscht haben. Und vielleicht kannst du noch mal kurz einen Einblick geben, was das aus der jüdischen Perspektive auch bedeutet hat, aus der jüdisch-weiblichen Perspektive, tendenziell aus der jüdischen Perspektive.
Ja, unbedingt sehr gern. Also mir als Westberlinerin ist das natürlich auch unglaublich wichtig, weil ich habe ja auch nur diesen biografischen Hintergrund. Und es gibt eben einfach auch sehr vieles, das ich selber wirklich auch gar nicht weiß, aus der meinetwegen Ostberliner jüdischen Gemeinde noch vor der Öffnung der innerdeutschen Grenzen. Also ich habe zum Beispiel auch in einem Interview befragt Esther Jonas-Mertin, das ist die Rabbinerin aus Leipzig, Rabbinerin und Publizistin aus Leipzig, die zu Judentum, zur Situation der Jüdinnen und Juden in der DDR und zu jüdischen Frauen, Organisationen und Bewegungen in Deutschland nach 1945 publiziert und auch geforscht hat und mit ihr über diese Herausforderungen gesprochen im Kontext von Wissenschaft und von Religion, aber eben auch über das Thema Antisemitismus in der DDR oder wie hat sie denn die Öffnung der innerdeutschen Grenzen 1989 erlebt, weil das ist auch ein Thema, was alle jüdische Menschen natürlich auch, also wo sie was dazu zu sagen haben, wo sie eben einen besonderen Blick darauf haben. Und ich glaube auch etwas, wo sie damals auch sehr alert waren, einfach also neben der Freude, dass man jetzt auch die Menschen aus dem Osten, die jüdischen Menschen oder andere, nicht nur jüdische, sondern generell Menschen aus dem Osten auch wiedersehen konnte und dass diese Menschen eben auch die Möglichkeit hatten, frei zu sein und vor allen Dingen eben auch, und so habe ich es auch tatsächlich erfahren, jüdisch frei zu sein. Weil diese Möglichkeit, da gibt es aber auch ganz verschiedene Sichtweisen und da möchte ich jetzt eben auch einfach nur das wiedergeben, was ich so erfahren habe tatsächlich. Also da gibt es einmal die Sichtweise, ja, jüdisches Leben war natürlich in der DDR möglich, in gewissem Rahmen, aber dann auch nur. Und zwar nicht unbedingt öffentlich. Also es gab immer auch, ja, natürlich gab es in Westdeutschland auch Antisemitismus. Aber was jetzt das Thema nochmal DDR betrifft, das finde ich ganz wichtig, da auch eben diesen Dialog oder Austausch zu führen. Also ich muss sagen, ich persönlich lerne da unglaublich viel. Nicht nur eine Sichtweise, sondern eben auch Erfahrungen und Erinnerungen, die ich so nie erfahren habe. Also das Erste, was, glaube ich, tatsächlich ich mit dem Thema Antisemitismus in der DDR oder überhaupt jüdisches Leben in der DDR erfahren habe, das war schon vor einigen Jahren tatsächlich auch wieder zurück zu Annetta Kahane durch das Buch, was sie damals publiziert hat. Und das war etwas, was mich auch so ein bisschen schockiert hat, weil ja, ich kannte Antisemitismus in Deutschland. Ich selber wurde mit Antisemitismus auch konfrontiert. Das, glaube ich, was wirklich so schockierend ist an der Stelle, ist vielleicht auch für nicht-jüdische Leute, ist, dass im Prinzip und das würde ich auch wenn andere Leute jetzt sagen würden, nee, das stimmt so nicht, auch jüdische. Ich sag's für mich, das ist mein Statement, dass ich denke, dass jeder jüdische Mensch in Deutschland in der einen oder anderen Form Antisemitismus erfahren hat. Aber das ist, glaube ich, auch was viele jüdische Leute aus der DDR, worüber sie halt auch wirklich gerne sprechen möchten. Das ist etwas, was wichtig ist, weil das war, so wie ich es erfahre oder erlebe, auch in den Interviews, die ich führe, eben etwas, worüber man dann halt auch nur unter vorgehaltener Hand gesprochen hat. Das war nichts, was offen oder so offen thematisiert wurde.
Ja, und vermutlich auch nicht explizit, also nicht trennbar von der Thematik des Antisemitismus im Westen von Deutschland, weil der andersartig war, also weil er im Osten teilweise gewalttätiger war, im Westen latenter. Also so sein, dass das wahrscheinlich einfach auch nicht differenziert wird und dadurch halt ein wenig zu Wort kommt, was schade ist, weil das natürlich auch nochmal eine andere Perspektive darauf geben kann.
Absolut. Und eine, mit der ich auf jeden Fall noch ein Interview führen möchte, da bin ich jetzt auch schon eine ganze Weile dabei zu recherchieren. Das ist, Moment, das ist Peggy Panas und das ist auch vielen, ich weiß nicht, kennst du sie? Sagt sie dir etwas?
Leider nein.
Das ist eine
Aber du wirst mir gleich erzählen.
Ja, ich werde es dir gleich erzählen. Und darum ist das ja auch einfach so wichtig, tatsächlich über sie auch zu schreiben. Und ich spreche halt eben auch mit ihr. Sie war eine, die für damals für die Konkret, sie hat auch für die Courage geschrieben. Das war auch eine feministische Zeitung oder Zeitschrift vielmehr, die erschien, die Prozesse begleitet hat, also auch Prozesse mit so kleinen Kleinkriminellen, aber auch mit Männern, die gegenüber ihren Frauen gewalttätig wurden und Frauen, ihre Frauen oder Ex-Frauen oder Partnerinnen ermordet haben. Also sie hat ganz verschiedene Prozesse begleitet, aber unter diesen ganzen Prozessen, die sie begleitet hat und damit auch das Klima, das Nachkriegsdeutschland im Westen abgebildet hat, also sie lebt in Hamburg schon lange, das waren auch mehrere NS-Prozesse. Und sie hat ja unterschiedliche Bücher auch geschrieben. Das eine, das Wichtigste ist einfach Prozesse 1970 bis 1978. Und sie sagt eben auch, das hat einfach niemanden interessiert. Also in ihrer Arbeit, die sie geleistet hat als Journalistin und auch als Kolumnistin und als Publizistin, das war etwas, was auch in der eigenen Redaktion quasi auch eigentlich niemand wusste und niemand auch hinterm Ofen vorgeholt hat. Also das war einfach etwas, wofür sie selber auch kämpfen musste, dass diese Artikel, die sie geschrieben hat, eben auch wirklich veröffentlicht wurden. Ich rede jetzt gar nicht mal nur davon, dass die NS-Verbrecher verurteilt wurden, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dieses Thema führt jetzt auch in eine ganz andere Richtung. Aber mir geht es darum, dass diese Geschichte von Peggy Panas, die du ja als die jüngere Generation von Feministinnen gar nicht kennst. Und das ist mir, das liegt mir eben halt wirklich auch am Herzen, dass das abgebildet wird. Also finde ich wichtig.
Ja, voll. Und ich glaube, das führt so ein bisschen auch auf eine weitere Frage. Du hast vorhin schon die vielen Schwierigkeiten angesprochen, die verbunden sind, wenn man Frauengeschichte aufdecken möchte, auch jüdische Frauengeschichte, wo wir, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, halt auch einfach von einer Minderheit sprechen. Das ist sowieso dann nochmal schwieriger, was davon gesammelt wird. Ja, also, dass man das wiederfindet. Aber mal den positiven Aspekt, was unterstützt dich denn in deiner Arbeit? Was sind die Dinge, auf die du dich beziehen kannst, wenn du dich in diesem Feld bewegst?
Ja, also ich glaube, die Frage kann ich relativ kurz beantworten. Ich bin froh, dass wir im Zeitalter des Internets tatsächlich leben. Ja, also ich habe auch natürlich dadurch, dass ich vor 20 Jahren die Aviva Berlin als Frauenmagazin oder Informationsportal für Frauen ja gegründet habe. Damals war übrigens das Internet noch nicht ganz so, wie es heute ist. Also das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Es war auch so ein bisschen Pionierinnenarbeit, auf die ich auch stolz bin. Ich finde, wir Frauen sind viel zu wenig, zu selten stolz auf uns selber. Auf jeden Fall ist das einfach schon mal großer, ich sag mal, Fundus an Material, den ich auch in dieser Zeit zusammengetragen habe. Also insofern ist es mir, glaube ich, gar nicht schwer gefallen, als wir das Konzept erarbeitet haben für die Bundeszentrale politische Bildung, Jüdinnen nach 1945, da eine Reihe zu etablieren, überhaupt Namen zu finden. Das große Problem oder die große Herausforderung ist halt eben tatsächlich, dass auch jüdische Wissenschaftlerinnen sich auch viel mit den Themen Shoah beschäftigen oder beschäftigt haben, aber es noch nicht so viel Material gibt zu den Themen jüdischer Feminismus nach 1945. Das heißt, viel auch publiziert wurde zu den Frauenorganisationen, viel zu den, etwas zu den Frauen in den jüdischen DP-Camps und auch zu den Frauen in der Sowjetzone. Aber es gibt auch nicht bei den Institutionen, in den gängigen Institutionen tatsächlich auch etwas, worauf man zurückgreifen könnte oder Frau zurückgreifen könnte und sagen könnte, das ist das Standardwerk. Hier finde ich tatsächlich alles. Also es gibt ganz viel Material, wo du dir wirklich aus unterschiedlichsten Quellen etwas zusammensuchen kannst, musst. Und da ist es so, obwohl ich gerade gesagt habe, Zeitalter Internet großartig, ja, aber es ist tatsächlich noch längst nicht alles im Internet digitalisiert. Das heißt, da ist es ganz nötig, tatsächlich auch in die Archive zu gehen. Und das ist jetzt natürlich eben zu Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt nicht möglich. Das heißt, da muss man dann halt eben auch schauen, wer wäre jetzt eben genau diejenige, die sich mit dem Thema, meinetwegen jüdische DP-Camps, auch aus jüdischer Sicht schon beschäftigt hat und darüber publiziert hat und geforscht hat. Welche neuen Erkenntnisse gibt es eigentlich dazu? Und da halt eben das alles so ein bisschen zusammenzuhalten, weil das wird gerade ein riesen Konvolut natürlich, was auch toll ist. Aber da eben zu schauen, wer zu welchem Thema tatsächlich auch die Expertin sein könnte und sich eben auch bewusst zu machen, ich bin ja nicht so ein geduldiger Mensch leider, sich bewusst zu machen, dass wir da halt teilweise noch am Anfang oder in der Mitte der Forschung stecken. Gerade ist ein Beitrag im Entstehen, das darf ich glaube ich auch schon so verraten, von Professorin Dani Kranz, die nämlich zu dem Thema israelische Frauen mit allen Gendersternchen, die es gibt, nach Deutschland eingewandert sind. Da hat sie auch schon eine Studie 2015 für die Bertelsmann Stiftung erarbeitet und wollen jetzt da eben anknüpfen und gucken, was hat sich da auch verändert, welche Frauen sind das, was tun sie hier, warum ausgerechnet Deutschland, also es waren ja natürlich auch gerade Israelis und israelische Frauen, nach New York aus, nach Paris, nach Frankreich, nach Kanada. Aber was ist das eigentlich? Warum sind sie auch in Deutschland zu finden? Was tun sie hier? Woran forschen sie hier? Woran arbeiten sie hier? Sind ja nicht alles Wissenschaftlerinnen, sondern darunter sind auch viele, viele Künstlerinnen zum Beispiel oder Schriftstellerinnen. Und das ist das zum Beispiel auch, was wahnsinnig interessant ist und was uns, glaube ich, bei der Sache eben antreibt, ist, dass wir möchten, dass nach Ablauf dieser 2 Jahre es dann eben so etwas gibt, was wir geschaffen haben, eben etwas, was dann auch für viele PädagogInnen oder Menschen, die journalistisch zu dem Thema jüdisches Leben in Deutschland nach 1945 arbeiten, so eine Art und Weise von Standardwerk sein kann. Ja.
Sehr motiviert.
Ja.
Aber wie ich das so raussehe, ist vor allem das Netzwerk, also auch das Netzwerk um sich bilden, schon ein wichtiger Teil bei so einer Art Avantgarde, die man da ja versucht zu bilden, die Dinge zusammenzuhalten und zu sammeln. Ein weiteres Projekt, was du auch momentan machst und was auch nochmal auf deine Fotografenarbeit nochmal hinführt, ist das Projekt Jetzt erst recht, Stopp Antisemitismus. Da fotografierst du und befragst Frauen zu ihren Erfahrungen mit dem aktuellen Antisemitismus oder den momentanen Situationen oder Erfahrungen, die sie dort eben haben, beziehungsweise erfragst ein Statement. Und in dem Zusammenhang würde ich dich jetzt dann tatsächlich gerne nochmal fragen, wie du vor allem das letzte Jahr erlebt hast. Denn ich meine, wir wissen, dass Antisemitismus da ist, überrascht, glaube ich, niemanden mehr. Aber die Frage ist wirklich, um mal aktuell zu bleiben, auch wenn wir alle wünschen, das letzte Jahr einfach auszublenden, nochmal einen Schritt zurück machen. Und was hat das letzte Jahr für dich bedeutet? Wie hast du das erfahren und gerade auch in Bezug auf Antisemitismus?
Ja, schwierig. Also ein schwieriges Jahr, würde ich mal sagen. Natürlich, wenn man das jetzt auf das Thema Antisemitismus fokussieren möchte, dann muss ich sagen, also ich glaube, dass das das Jahr davor auch sehr schwierig war, weil das Jahr davor hat quasi für mich im Prinzip geendet, also das bürgerliche Jahr 2019 hat geendet mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an Yom Kippur. Und ich habe dieses Projekt jetzt erst recht, Stop Antisemitismus, auch tatsächlich dann unter diesem direkten Einfluss von Halle ins Leben gerufen, weil ich habe einfach gedacht, es reicht jetzt. Also wir werden auch eigentlich nicht unbedingt gehört oder gesehen, also was der Prozess halt gezeigt hat, das war, es gab ja dann doch eben NebenklägerInnen und es gab dann eben auch Stimmen, die abgebildet waren, aber insgesamt muss ich auch sagen, um jetzt kurz bei dem Prozess in Halle nochmal zu bleiben, also da hat mir sehr viel auch die Öffentlichkeit gefehlt, die öffentliche Berichterstattung, also da gab es was am Anfang, dann gab es was in der Mitte und dann gab es quasi dann nochmal was zur Urteilsverkündung. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, zu jedem Tag des Prozesses ein Update in den Öffentlich-Rechtlichen, Das gab es nicht.
Und das war dann die Motivation, dein Projekt zu starten? Erzähl doch mal, was genau macht ihr denn da bei dem Projekt?
Wir können jetzt gerade nicht auf Demonstrationen gehen, also hole ich die Demonstration quasi auf die Aviva Berlin, kreiere sowas wie eine virtuelle Demo und bitte jüdische Leute aus meinem Netzwerk, es hat sich dann auch so ein bisschen rumgesprochen, und ich möchte ein Statement gegen Antisemitismus machen und auch mit meinem Gesicht sichtbar sein, nicht alle, und was könnte uns jetzt auch schon wieder zu denken geben, dass natürlich viele eben auch, anonymisiert, was jetzt die Darstellung ihres Gesichtes oder Klarnamens betrifft, dass da eben ja die Sicherheitsbedenken immer auch mitgedacht werden, auch in jeder jüdischen Familie übrigens, aber auch was die eigene Person betrifft. Und das resultiert eben auch ganz stark aus den eigenen Antisemitismus-Erfahrungen, die über die letzten Jahre ja entstanden sind. Und das, was mich so geschockt hat, war dann eben auch im letzten Jahr, in diesem großen Corona-Pandemie-Jahr, das war eben tatsächlich die Instrumentalisierung der Shoah auf diesen sogenannten Hygienedemos von diesen Menschen, die Opfer auch der Shoah einfach verhöhnt haben, instrumentalisiert haben, indem sie ja Anne Frank oder auch Sophie Scholl in den Mittelpunkt gestellt haben und sich selber als Opfer instrumentalisiert haben. Also das ist so perfide und zynisch. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mir auch noch mal mehr gewünscht hätte, auch sogar der Einsatz juristischer Mittel, also tatsächlich Klagen, die diese Menschen anzustrengen. Das kann einfach, diese Bilder fand ich wirklich sehr, sehr schwer ertragbar. Und deswegen habe ich auch diese Frage mehr oder weniger, glaube ich, auch allen meinen InterviewpartnerInnen gestellt. Was hat das für einen Einfluss auf dich? Was bewirkt das? Wie fühlst du dich überhaupt damit? Weil das wird einfach zu wenig abgefragt. Wie geht denn jemand damit um, die tagtäglich über mehrere Jahre antisemitisch mit Hate Speech zugemüllt wird und Morddrohungen erhält? Also das ist, glaube ich, was man sich auf der Zunge nochmal zergehen lassen muss. Und das ist etwas, was Corona oder beziehungsweise nicht Corona, sondern die Pandemie und diese öffentlichen Demonstrationen, die es meiner Meinung nach gar nicht hätte geben dürfen, hervorgeholt hat. Und das ist wirklich was, wo ich hier wirklich fassungslos auch teilweise gesessen habe und gesagt habe, also das kann einfach nicht sein.
Was man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen kann, ich sehe es nämlich gerade bei dir hinten im Büro hängen, aber um das Projekt noch zu erklären, das finde ich nämlich ein ganz schönes Bild, die Demo zu sich nach Hause zu holen. Es ist für jedes Porträt hält momentan in der jetzigen Version des Projekts eben jede Frau dasselbe Schild hoch, auf dem eben der Titel auch des Projekts steht. Das fällt mir nur gerade ein, weil ich sie hinter dir hängen sehe. Aber das ist natürlich gerade zur jetzigen Zeit, das ist natürlich eine super, super schöne Variante, das sichtbar zu machen und halt natürlich auch immer die Person, die dahinter steht. Das ist leider das fehlende Interesse. sehr dramatisch. Ich will gar nicht so genau weiter auf Corona eingehen, weil wir alle so übersatt davon sind. Aber eine Frage habe ich doch noch, eine praktische Frage. Welche neuen Herausforderungen ist der Kampf gegen Antisemitismus in der Covid-19-Krise gestellt? Weil ja doch es eine andere Ebene erreicht hat im letzten Jahr und man sich dann schon nochmal genauer überlegen muss. Wir haben ja auch viele, gerade auf den Demonstrationen, die du erwähnt hast, wir haben viele Menschen, die nicht wahrnehmen, mit wem sie mitlaufen, die gar nicht die Tragweite ihrer Aussage verstehen. Oder auch Kinder, die sich mit Anne Frank vergleichen. Also das sind ja wirklich nochmal ganz andere Ebenen, auf denen man da irgendwie agieren muss. Einen Kindern kann man schwer ihre Erziehung vorwerfen, ja. Und da ist irgendwie die Frage, so wie wandelt sich dieser Kampf im letzten Jahr oder wie muss man diesen Kampf umgestalten und anpassen an dieses, es ist ätzend, dass wir es müssen, aber irgendwie muss man ja dagegen agieren.
Das ist eine Riesenherausforderung, weil ich meine, dass die einzige Möglichkeit überhaupt gegen Antisemitismus nachhaltig für diese und für die nächste Generation zu arbeiten, tatsächlich eben auch Jugend- und auch Erwachsenenbildung ist. So, jetzt haben wir diese Pandemie, jetzt ist quasi alles geschlossen, aber es gibt super viele Möglichkeiten, das alles virtuell laufen zu lassen. Das heißt, jetzt könnten doch tatsächlich, genau wie wir das jetzt hier machen, die PädagogInnen mit ihren Schülerinnen und Schülern, die zu Hause lernen müssen, vielleicht auch mal so ein bisschen von dem üblichen Lehrplan abweichen, wenn es um das Thema Judentum zum Beispiel geht, was ja dann hauptsächlich mit dem Thema Shoah gleichgesetzt wird. Das heißt, für die meisten Jugendlichen sind alle Juden oder Jüdinnen tote Jüdinnen oder Juden. Das heißt, da kommt das Thema lebende jüdische Menschen gar nicht vor. Jetzt gibt es da aber verschiedene Projekte, die jetzt aber eben alle zu Corona-Zeiten eben auch nicht funktionieren. Das ist aber nochmal zurück zum Thema Schulbildung oder auch universitäre Bildung. Also hier fängt es einfach schon mal an, dass die meisten PädagogInnen sehr, sehr, sehr unsicher sind bei dem Thema jüdisches Leben und dem Thema Holocaust, Shoah. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man unbedingt ansetzen müsste. Da gibt es ja auch schon verschiedene Empfehlungen jetzt auch, die vor allen Dingen oder auch Publikationen, die jetzt im vergangenen Jahr erschienen sind zu dem Thema. Also es gibt jetzt durchaus etwas, wo man zurückgreifen könnte. Ich kann da auch gerne Beispiele nennen, aber das führt jetzt auch, glaube ich, zu weit weg. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wirklich wichtig ist, wäre meiner Meinung nach nochmal genau das als Chance zu begreifen, in dieser Zeit über irgendwelche virtuellen Plattformen da eine Bildungsvermittlung anzustoßen und genau auch darüber mit den SchülerInnen und Schülern zu sprechen. Und da kann ja dann durchaus, weil das ja alles jetzt virtuell passiert, das ist ja der Vorteil auch, sage ich jetzt mal, eine jüdische Person dazu auch eingeladen werden, die ja dann sogar noch in einem geschützten Raum sitzt, sondern das könnte man eben alles sehr gut jetzt aufgreifen, sehr gut umsetzen. Aber leider sehe ich auch nicht, dass das passiert.
Sozusagen statt Überforderung im sich dem Lockdown zu eigen machen und das als Chance sehen, das ist ein schönes Ziel für den Lockdown, anstatt Bananenbrot backen.
Das kann man ja gleichzeitig.
Eine letzte Frage noch zum Antisemitismus und dann gehen wir über. Ist Antisemitismus für Frauen anders?
Ich denke, ja.
In welcher Form?
Ja, ich denke, dass Antisemitismus etwas anderes für Frauen ist, weil einfach die Formen von Antisemitismus, die sich von diesen, die ausgehen von den Attentätern, meinetwegen von Halle oder auch von Christchurch, sich ja auch nicht nur gegen jüdische Menschen richten, sondern auch ganz explizit gegen Frauen richten. Also hier ist immer Frauenhass mit Antisemitismus verknüpft oder auch verbunden. Also diese Attentäter, das ist etwas, wo explizit ja auch Frauen angegriffen werden als Frauen, jüdische Frauen, nicht-jüdische Frauen, Frauen, People of Color. Und all diese Instrumente quasi bedient werden in diesem Potpourri von antisemitischen und rassistischen Ideologien. Das ist etwas, wo Frauen stärker und auch anders betroffen sind, weil dieser Hate Speech oder dieser Hate Speech ganz klar mit Frauen verbunden ist. Also viele dieser Attentäter oder generell von antisemitisch handelnden und denkenden Menschen stellen in den Mittelpunkt ihrer antisemitischen Ideologien Frauen. Das ist ihr Feindbild.
Kommen wir mal wieder zu leichteren Themen. Eine Sache zu deiner Arbeit. Denn ich bin ziemlich begeistert von deinem Bildband, der schon vor einiger Zeit entstanden ist, und zwar Frauen und ihre Autos. Ich finde das eine ganz schöne Art, das zu zeigen. Ich finde, die Fotos sind auch toll geworden. Ich kann hier nur Werbung machen. Aber meine Frage dazu ist, du bist ja so vieles. Du bist Journalistin, du bist Fotografin, Moderatorin. Was ist deine liebste Art, dich auszudrücken? Also dieses Freisprechen, wo hast du das Gefühl, dass du einen Raum hast oder eine Art und Weise, wie du dich und deine Themen am besten rüberbringen kannst. Welche Form des Aussprechens ist die, in der du frei sprechen kannst?
Ach, das ist auch wieder so eine gute, große Frage. Und ich hoffe, ich kann dich jetzt ganz, ganz kurz beantworten. Im besten Falle als Kombination von allem.
Das ist wahrscheinlich die beste Antwort.
Genau.
Desto mehr Werkzeuge du dafür hast, umso leichter ist es dann letztendlich das freie Sprechen wahrscheinlich.
Ich selber sehe mich auch eher als Handwerkerin und nicht so sehr als Künstlerin.
Und an welchem Projekt arbeitet die Handwerker Sharon gerade am liebsten?
Also was für mich auch noch ein anderer wichtiger Teil meiner Arbeit ist und was mir auch großen Spaß macht, das ist die Moderation dieser regelmäßigen Veranstaltungsreihe, die im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeo Antonius Stiftung stattfindet, das jüdische Quartett, was einfach total großartig ist, weil das ist ein Talkformat, in dem sich Jüdinnen zu ganz unterschiedlichen Themen zu Wort melden, zu aktuellen Themen auch von Literatur und Kultur bis hin zu Fragen zu Gesellschaft, Politik und auch ganz privaten Themen. Wir hatten da jetzt schon mehrere Talks, zum Beispiel, wie werden wir gesehen, wie sehen wir die Welt, die jüdische Perspektive auf Antisemitismus oder als Minderheit unter Minderheiten, jüdische Perspektiven oder was ist überhaupt Jüdischkeit im Spannungsfeld zwischen Kultur, Religion und säkularem Engagement. Und jetzt findet demnächst am 20. Januar das neue Thema statt, was sich dann eben mit dem Feiern in dem Themenjahr oder im Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland befassen wird und wir danach fragen werden, wie wir und was eigentlich und wer überhaupt etwas feiert. Und da sind so großartige Frauen dabei wie Annetta Kahane, Dalia Greenfeld, Laura Kasess und Rebecca Seidler. Und das liegt mir unglaublich am Herzen. Die sind auch immer, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, da wird es jetzt eine eigene Webseite geben. Das heißt, die sind auch dann tatsächlich über diesen eigentlichen Talk Termin auch online einsehbar und das ist, glaube ich, auch was ich mir da wünsche, dass da viele Leute, jüdische und nicht-jüdische, da eben auch kommen und auch mitdiskutieren zu diesen unterschiedlichen Themen und da auch Input reingeben. Das ist mir einfach ganz wichtig.
Ja, super spannend. Vielleicht auch noch an alle unsere Zuhörer. Wir packen die Links alle in die Kommentarspalte. Also wer da nochmal genauer recherchieren will, findet das alles auf unserer Homepage. Jetzt arbeitest du aber nicht nur als Fotografin, Journalistin, Redakteurin und worüber wir gerade alles gesprochen haben, sondern du engagierst dich auch noch ehrenamtlich und zwar in der Stiftung Zurückgeben, Stiftung zur Unterstützung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft. Könntest du uns da vielleicht noch einen kurzen Einblick geben, was ist denn das Ziel der Stiftung und wo sind da vielleicht auch die Probleme?
Das Ziel und die Arbeit der Stiftung ist es, zu sagen, Stipendien bereitzustellen für Projekte von jüdischen Künstlerinnen oder von wissenschaftlich arbeitenden Frauen, die in Deutschland leben. Das ist in unserer Satzung so festgelegt, aber die Frauen kommen aus aller Welt hierher, können sich einmal im Jahr für ein Stipendium bewerben und dann ihre unterschiedlichen Projekte auch umsetzen. Und ja, die Stiftung Zurückgeben ist die einzige Stiftung in Deutschland, die explizit jüdische Frauen fördert. Aber das ist etwas, was ich auch sehr gerne tue, wo ich also ehrenamtlich mitarbeite, was auch einen großen Teil meiner Zeit auch ausmacht und mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil auch der Grund, das eigentliche Motiv der Gründung der Stiftung zurückgeben, auch ganz, ganz wichtig ist und auch in unsere heutige Zeit wirklich hineinspielt. Und zwar, um es ganz kurz zu machen, wurde die Stiftung 1994 von einer Gruppe jüdischer und nichtjüdischer Frauen gegründet. Und unter den Gründerinnen dieser Stiftung war eine Frau, die Gemälde, ein Erbe gehabt hat, Gemälde geerbt hat, von denen sie also ausgegangen ist, dass die jüdischen EigentümerInnen, dass sie aus ehemals jüdischem Besitz stammten. Und sie hat dann dazu recherchiert und konnte diese Menschen nicht, ja, aus den bekannten Gründen nicht mehr auffinden und hat dann mit diesem Verkauf der Gemälde eben das Gründungskapital der Stiftung bestückt quasi. Und was ich daran jetzt so wichtig finde, ist, dass sie damit nicht im Geheimen geblieben ist, sondern dass sie sich dazu bekannt hat, dass es genau dieses unselige Erbe im Prinzip gibt. Und das rechne ich ihr wirklich sehr, sehr hoch an. Die Frau, von der ich spreche, ist Hilde Schramm. Und ihr Vater war einfach in NS-Verbrechen verwickelt. Und mir ist es da ganz wichtig zu sagen, warum ich ihr das hoch anrechne, weil es eben auch dieser Generation von Frauen, die ist auch im gleichen Jahr geboren wie meine Mutter, nämlich 1935, längst nicht so offen mit der biografischen Verflechtung in ihrer eigenen Familie zur NS-Zeit umgegangen sind. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema, was ja auch bis heute nicht abgeschlossen sein kann, meiner Meinung, ohne dass ich jetzt irgendjemanden Vorwurf machen kann. Aber es geht halt eben einfach viel auch um Biografiearbeit. Die Stiftung zurückgeben, versucht halt eben einfach jüdische Frauen zu unterstützen. Von Anfang an war das so, dass dieser Fokus darauf gelegt wurde, weil die Gründerinnen, nicht-jüdische wie jüdische Frauen, kamen alle auch aus der feministischen Frauenbewegung und denen war das einfach ganz wichtig. Und denen war auch bewusst, dass es in dieser Generation, 1994 wurde die Stiftung gegründet, eben auch ganz viele gab, die eben nicht auf dieses Netzwerk zurückgreifen konnten, was jüdische Familien eben ausmacht, eben der Verlust von Familienangehörigen, was in nichtjüdischen Familien, die vielleicht auch eher noch anknüpfen konnten nach der Shoah. Und das war ihnen eben ganz bewusst, da halt eben auch sowas zu schaffen wie ein Netzwerk für diese jüdischen Frauen. Und das große Problem ist eben einfach, dass wir versuchen, die Stiftung lebt ja von Spenden, dass wir versuchen, Unternehmen anzusprechen, die nachweislich in der NS-Zeit partizipiert haben und daraus eben auch heute ja sogar noch schöpfen können. Also es gibt eben sehr viel mehr, was auch heute eben einfach noch bekannt wird und auch mehr und mehr ans an das Licht der Öffentlichkeit gerät. Und darunter sind eben einfach Unternehmen, die sich alle dazu überhaupt nicht bekennen. Und die auch überhaupt nicht bereit sind, überhaupt an die Stiftung zurückgeben zu spenden. Also ich habe im letzten Jahr mehrere Telefonate geführt mit einem großen Kekshersteller aus Deutschland, den alle kennen. Und da jetzt Informationen nochmal veröffentlicht wurden, auch zum Thema Zwangsarbeiter in dieses Keksunternehmens, was wir heute alle in den Supermärkten gerne oder weniger gerne kaufen, aber auf jeden Fall kaufen und es führte zu nichts. Also eine Spende haben wir nicht. Ich bin mit Hilde Schramm übrigens durch die Ministerien gelaufen, vom Familienministerium übers Frauenministerium. Wir haben überhaupt keine einzige Art und Weise von institutioneller Förderung erhalten. Und das ist einfach wirklich schade. Wir kämpfen wirklich um jeden Cent. Und da muss ich sagen, auch nochmal zurück zu dieser Corona-Geschichte. Zu Zeiten von Corona sind die Spenden eben einfach eklatant zurückgegangen.
Ja, stellt sich halt die Frage, wie lange Zurückgeben noch erkämpft werden muss. Kommen wir mal zurück zu unserem Thema der Folge, und zwar jüdischem Feminismus. Als ich mich mit dem Thema schon auch vor einem Jahr, als wir angefangen haben zu recherchieren für den Podcast, stand ich vor dem Problem, nicht das divers darzustellen, das geht schon, nur habe ich festgestellt, dass wahnsinnig viel davon in Berlin stattfindet. Also dass Das einfach, also ich musste tatsächlich viel mehr suchen außerhalb von Berlin, und jetzt ist ja das Jüdische Museum auch eher im Süden von Deutschland, und das ist ja schon nochmal, wir können ja nicht immer nur auf alle anderen Ecken gucken, sondern wir müssen ja schon auch gucken, was um uns rum passiert. Und du bist ja gebürtige Berlinerin, und ich würde dir einfach ganz gerne so die Frage stellen, was bedeutet Berlin für dich, und wie erlebst du das, diese, ja, wie erlebst du auch deine Bubble sozusagen? Denn es herrscht ja, also ich von außen kann sehen, dass dort definitiv eine schöne Bubble ist, in der es auch zu jüdischem Feminismus viel zu diskutieren gibt und da viele Personen auch hinkommen. Und was bedeutet Berlin da für dich?
Ich liebe Berlin. Ich liebe Berlin. Berlin ist einfach eine Stadt, die du mit keiner anderen Stadt vergleichen kannst auf der ganzen Welt. Nicht vielleicht noch mit Tel Aviv, vielleicht auch mit New York. Ich weiß, dass wir in Berlin immer noch so ein kleines Dörfchen sind, was jetzt im Vergleich zu diesen beiden genannten Städten. Aber Berlin ist einfach, und das war es auch schon immer, auch in der Geschichte, aber auch in meiner persönlichen Geschichte, so ein Melting Pot von Kulturen, von Meinungen, von ganz unterschiedlichen Menschen und kulturellen Strömungen. Und Berlin ist einfach eine Stadt, die so unglaublich inspirierend sein kann. Sie kann auch nerven. Berlin ist so eine Stadt, die an ganz vielen Ecken unglaublich hässlich ist. Und dann gehst du einen halben Meter weiter und dann ist es wieder wunderschön. Und das ist einfach, was Berlin ist nicht. Ich hoffe, dass Berlin auch niemals so glatt sein wird. Das wird es auch nicht sein. Aber was jetzt halt die ganze Bubble betrifft, das verändert sich hier halt eben auch alles sehr schnell, beziehungsweise es entwickelt sich. Also Veränderung ist ja auch immer eine Weiterentwicklung, so sehe ich das. Also jetzt nicht einen Cut setzen und dann kommt da das nächste Thema, sondern in Berlin bauen viele Themen auch aufeinander auf. Und wie auch schon in den 1910er, 20er Jahren Berlin eben auch eine Einwanderungsstadt war, ist es eben heute und seit mindestens 30 Jahren ja ebenso. Und nach Berlin kommen eben einfach auch viele Menschen, weil sie vielleicht auch genau dieses Suchen, dieses so ein bisschen so dieses andere und dieses Unfertige. Und das ist vielleicht auch etwas, was es für mich ist. Also in Berlin habe ich so das Gefühl, ich kann hier wirklich auch alles oder vieles tun sozusagen. Und ich habe jetzt nicht den Vergleich, also ich habe noch nicht in Frankfurt am Main gelebt oder in Stuttgart oder in Augsburg oder in Bremen oder in anderen Städten in Deutschland, aber ich möchte es eigentlich auch gar nicht. Ich bin ja durchaus auch mal ein bisschen unterwegs und schaue mir dann auch andere Gegenden jetzt in Deutschland an. Aber für mich gibt es keine andere, für mich gibt es einfach definitiv keine andere Stadt außer dieser. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, in Hutzlaritz oder im Ausland sozusagen, außerhalb von Berlin, dann ist es für mich so, dass, wenn mich jemand fragt, woher kommst du, dann sage ich immer, ich bin aus Berlin. Ich sage nicht, ich bin aus Deutschland. Und früher habe ich übrigens immer gesagt, wenn ich also außerhalb von Berlin unterwegs war, dann war ich in Westdeutschland. Also so haben wir BerlinerInnen dann untereinander über den Rest von Berlin gesprochen, also von unserem West-Berlin. Ne? Das war dann Westdeutschland. Das war nicht, ich war in Dortmund oder in Essen oder in Düsseldorf oder so oder in Hamburg. Ich war in Westdeutschland unterwegs und dann war ich da, wo denn? Also das ist halt eben auch was vielleicht auch nochmal so ein eigenes spannendes Thema sein könnte.
Ja, definitiv. Aber dann kommen wir mal zur letzten Frage, auch nochmal eine persönliche Frage. Und zwar, was ist der beste Ratschlag, den du deiner Tochter gegeben hast oder deiner Tochter geben konntest?
Also vielleicht solltest du sie selber fragen, weil meine Tochter lässt sich A, nicht gerne Ratschläge geben. Wenn sie das dann sehen wird, dann wird sie das wahrscheinlich auch genauso unterschreiben. Aber da muss ich jetzt tatsächlich auch gute Frage, mal einmal drüber nachdenken. Ich habe es ja auch schon eingangs gesagt, dass ich immer eher diejenige bin, die auch solche Fragen stellt, als diejenige, die dann letztendlich befragt wird. auf das Jüdische bezogen oder generell, also weil ich könnte da jetzt dazu vieles sagen und vielleicht habe ich ihr auch einfach viele Ratschläge gegeben und wahrscheinlich habe ich ihr sogar viel zu viele Ratschläge gegeben. Auch das ist möglich, aber es ist längst nicht so, dass sie alle davon umgesetzt hat oder umsetzen wollte. Ich meine, sie ist einfach eine ganz auch starke Persönlichkeit und ich musste da gar nicht so furchtbar viele Ratschläge geben, weil sie sowieso immer ihren eigenen Kopf hatte und ihre eigene Meinung sich von niemand reinlehnen lässt und überhaupt niemals ever, auch schon als Kleinkind, kein Ja-Sager oder Ja-Sagerin war, sondern auch, wenn es unbequem war, auch ihre Meinung gesagt hat. Also ob das jetzt mir gegenüber als ihrer Mutter oder in anderen Kontexten. Und das vielleicht, was ich ihr so mitgegeben habe, vielleicht, das ist sowas wie, also steh zu dem, sei du selbst, mach dein Ding. Und ja, so eine junge, starke, unabhängige Frau ist sie halt geworden. Aber ich würde auch sagen, das war sie wirklich von Geburt an.
Schön. Ja. Das war auch ein guter Ratschlag. Den kann man nicht. Vielleicht gibt's noch irgendwas, was du abschließend mitgeben willst? Gibt's noch was, was du sagen möchtest? Du musst auch nicht, aber vielleicht gibt's noch irgendeine Sache, die du noch loswerden willst, bevor wir, also ich übergebe dir sozusagen das Zepter, bevor wir Schluss machen.
Was ich mir einfach wünsche, in jedem Bereich, arbeite ich ja zum Thema Sichtbarkeit und ob ich das in der Fotografie tue oder als Publizistin mit der Aviva als Herausgeberin oder auch in anderen Themen wie jetzt mit der Bundeszentrale politische Bildung in der Reihe Jüdin in Deutschland nach 1945 oder bei jetzt erst recht. Es ist immer Sichtbarkeit und ich würde mir wünschen, dass das dass diese Sichtbarkeit einfach weiter getragen wird, dass sie gesehen wird und darüber auch diskutiert wird. Und ich wünsche mir immer auch einen Dialog. Und das ist was, was ich mir wünsche. Und ich wünsche mir viel weniger Antisemitismus und andere wichtige Themen sollen auf jeden Fall auch nicht runterfallen, wie einfach Armut und Hunger. Und das ist eben aber auch ein Teil vielleicht von Themen, die mich auch als Jüdin natürlich auch umtreiben, weil das ist Teil auch dieser Religion, die vielleicht dann im Alltagsleben ich auch eher lebe als in einer religiösen Auffassung, sondern eben das als Basis nehme, die Religion. Und das wäre jetzt so vielleicht das ein mögliches Schlusswort.
Wunderschön. Vielen lieben Dank. So, das war's mit unserer ersten Folge Let's Talk Sisters. Wir erscheinen in dem Format ab sofort alle 4 Wochen für das nächste halbe Jahr als Begleitprogramm der Ausstellung Shalom Sisters. Falls es wieder möglich ist und ihr noch nicht dort wart, schaut doch da auch gerne mal vorbei. Und ansonsten hören wir uns in ein paar Wochen wieder.